Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Salve Simon.
Salve Lukas. Ich freue mich, dass wir jetzt deine warme, bärtige Stimme zur Einleitung gehört haben.
Das freut mich auch total. Es ist für mich sehr berührend, jedes Mal mich selber reden zu hören.
Ja, das geht mir auch so.
Ja, das geht dir auch so, genau. Ja, schön, dass wir diese Sprecherrollen haben in diesem Podcast. Offenbart. Letzte Woche war ja die Woche der großen Neuerung und Veränderung. Wir hatten eine Sonderfolge zum Reformationsjubiläum, Ausgabe Nummer 1 von der Bartschau.
Ja, die Bartschau.
Wäre mal die Frage, ob wir das noch ausbauen zu einem regelmäßigen Programm. Ich weiß nicht, wir haben noch nicht so viel Rückmeldung dazu bekommen. Das, was wir gehört haben, war durchweg positiv. Und dann?
Und dann waren wir auch noch quasi eine Nicht-Rauchen.
Das ist gut gesagt, ja.
Ja, auf dem Raucherbalkon bei Night of the Pots.
Pots Blitz.
Ja, da waren wir quasi eingeladen, ist gar nicht ein explizites Format von uns, aber ja, haben uns sehr geehrt gefühlt, dort eingeladen gewesen zu sein und hoffentlich habt ihr die Folge auch alle gehört und hoffentlich hat sie euch allen gefallen. Ja, uns hat es total Spaß gemacht.
Schön mit dem Bier auf dem Raucherbalkon zu stehen.
Ja.
Ja, falls ihr die Folge nicht hören konntet, ihr findet einerseits den Feed vom Raucherbalkon, da könnt ihr alle Folgen nochmal nachhören, wenn ihr in eurem Podcatcher oder bei iTunes Raucherbalkon sucht, findet ihr alle Folgen auch von den anderen Casts, die an dem Tag gestreamt haben. Ging ja von 13 Uhr bis 20.30 Uhr. Lief ja eine Menge an dem Tag. Und natürlich findet ihr auch unsere Folge und die Fortsetzung, weil mit 30 Minuten kommen wir natürlich nicht hin, auf offenbartcast.de beziehungsweise jetzt in eurem Podcatcher als Sonderfolge.
Aber Lukas, lange hat es ja gedauert. Man könnte quasi für unsere Hörer ist ja eine ganze 2 Wochen vergangen für eine richtige reguläre Folge und deswegen ja, bin ich auch schon ganz aufgeregt, möchte natürlich wieder einsteigen.
In den Bibeltext.
Ja, ich habe auch Lesen geübt.
Hungerst du nach Markus?
Ich hungere nach Markus, nach dem Wort Gottes. Ich habe auch Lesen geübt, ja, 3 Tage, jetzt gleich auf Anhieb bei der Aufnahme, es wird ausgezeichnet.
Ja, ich schneide schon so, dass es so klingt, ja.
Ja, es wird super. Offenbart. Also, an dieser Stelle, Markus, Anfang Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinem, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Becher und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen?
Ja, heute endet unser Text mal mittendrin mit einer guten Frage.
Mit einer guten Frage. Ich finde es ja auch richtig ranzig, wenn Leute zum Essen kommen und sich die Hände nicht waschen und dabei benutzen wir Messer und Gabel.
Darüber darf man nicht nachdenken. Leute, wascht euch eure Hände. Warum, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wir müssen gerade nochmal so ein bisschen zurückspulen, glaube ich. 2 Wochen sind vergangen. In meinem Kopf ist nicht gerade alles da, aber zum Glück haben wir ja den Bibeltext, den wir nochmal nachschlagen können. Wir waren letztes Mal bei Markus 6 und haben uns über Quasten ausgetauscht. Übrigens habe ich noch was dazu gelesen. Muss ich kurz nochmal einspielen an der Stelle.
Ja.
In Matthäus Evangelium, in Kapitel 23, spricht Jesus selber von den Gebetsriemen und von den Quasten da dran und wirft Pharisäern und Schriftgelehrten vor, dass sie sich halt in den Vordergrund spielen, indem sie vor allen Leuten da ihre Gebetsriemen umlegen und besonders dicke Quasten sozusagen haben, um zu zeigen, wie extrem holy sie sind. Denn die Quasten sind, das habe ich jetzt nochmal irgendwie genauer gesehen, das Ende der Gebetsriemen. Ja, also die sind da dran.
Aha.
Das ist also nicht nur der Saum des Gewandes unten dran, sondern eben auch der Saum des Gewandes an den Armen. Und dann ist das halt fürs Gebet ganz wichtig. So viel zum Thema Quaste nochmal. Also Jesus wusste auf jeden Fall ganz genau, was Quasten sind.
Sehr gut, Jesus. Ja, ausgezeichnet.
Einfach quantastisch.
Der Gebetsriemen, dazu habe ich tatsächlich ja wenig Ahnung, aber ich habe das mal auf einem Bild gesehen. Das machen ja orthodoxe Juden in Israel heute noch. Und es sieht auch immer sehr brachial aus, wenn sie sich das Ding da anziehen. Offenbart.
Vielleicht geht Jesus an den Leuten hier vorbei. Das hatten wir letztes Mal, ne? Diese zusammenfassende Erzählung, wie Jesus jetzt an der Ostseite, war das, vom See Genezareth, umhergeht und die Leute heilt. Du hast gesagt, er heilt sie nur und es kommt gar nicht vor, dass die sich überhaupt nur für sein Wort interessieren und das sei irgendwie ein Problem, ne?
Ja, ja. Haben
wir festgehalten.
Ganz genau.
Und positiv wiederum, mit wahrscheinlich dem Ende seiner Gebetsriemen, berührt Jesus die Leute und sein Gebet, seine Gerechtigkeit berührt sie und macht sie gesund. Das ist eine allegorische Deutung, die aber darauf hindeutet, dass wir das Gesetz Gottes nicht erfüllen können, aber Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat. Dass sein Saum des Gewandes ein reiner Saum des Gewandes ist. Einer, der mit Gott in Kontakt steht.
Nur mal so als Exkurs sozusagen, Lukas, ja? Darf ich mir dann darunter vorstellen, dass Jesus quasi seine Quastenpeitsche hatte und dann die jeden über die Rübe gezogen hat und dann wurden die geheilt? So ein bisschen wie Benny Hinn in seinen Veranstaltungen, wenn er mit einem Jackett Leute zusammenschlägt?
Nein, die Leute, die die Kranken auf den Markt brachten, die baten Jesus, dass die Kranken den Saum seines Gewandes berühren durften. Ja, also Jesus ist nicht hingegangen, hat gesagt, Achtung, can I have a Trommelwirbel? Und hat sie dann alle umgehauen. Huh, Toronto-Segen. Sondern ja. Jesus wurde gebeten, du, mein Bruder ist krank, darf er mal den Saum deines Gewandes berühren, darf er mal deine Quasten berühren? Und Jesus, na gut. Ja. Und geheilt.
Ja.
Und alle,
ja,
die ihn berührten, wurden gesund. Okay, gut, da haben wir einmal unsere Diskussion über Quasten vom letzten Mal eingeholt und sind wieder auf dem Stand. Es geht also am Ende von diesem Kapitel darum, dass Jesus im Osten vom See unterwegs ist, also jetzt nicht so in dem Kerngebiet, da wo jetzt Jerusalem ist und so, sondern gegenüberliegend und dort viele Leute heilt. So, das ist die Situation. Vorher ist er seinen Jüngern auf dem Meer vorbeigelatscht und davor hat er 5000 Leute satt gemacht. Ja, und jetzt heißt es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren.
Und endlich haben seine Jünger mal Pause. Also, kann man davon sprechen, dass es endlich mal beginnt, die Pause?
Jetzt ist nur Jesus am Quastieren.
Genau, genau. Also, ich würde jetzt mal behaupten, sie liegen zu Tisch, ja, mit ihren, wie schmutzig können die Hände schon sein? Naja, gut, die sind ja jetzt quasi durch eine Menschenmenge gelaufen und alle hatten alle möglichen Krankheiten. Ja doch, die Hände sind schon ordentlich süffig. Und jetzt quasi essen sie. Steht da Brot? Ja, da steht Brot.
Du bist schon wieder so schnell, Simon.
So, bitte.
Warum sind denn da auf einmal Pharisäer und Schriftgelehrte?
Ja, weil die überall rumtorkeln.
Ja. Nee, es versammelt sich bei ihm. Also zu Jesus. Wer versammelt sich zu Jesus? Natürlich nur wir, die Heiligen, ja, die wirklich an ihn glauben. Es versammelten sich bei ihm die Pharisäer, ja, die immer als seine dummen Feinde, die immer alles zu wörtlich nehmen, bezeichnet werden. Die gehen zu Jesus hin, die versammeln sich bei ihm.
Mhm.
Und einige von den Schriftgelehrten.
Mhm.
Konnten wahrscheinlich nicht alle, manche hatten noch ein paar Aufgaben. Ja, also hier steht aber die Pharisäer, es klingt fast wie alle, was natürlich nicht sein kann. Und einige von den Schriftgelehrten kommen extra aus Jerusalem angereist. Und wenn das hier tatsächlich in der Region, in der Ebene Genezareth ist, östlich vom See, haben die ein ganz schönes Stück Reise hinter sich. Also es ist nicht so, dass die sagen, dieser Jesus kann uns gestohlen bleiben, sondern die gehen dahin.
Ja, es gibt natürlich auch ein großes Interesse daran, ne? Es verbreitet sich ja auch die Kunde, dass Jesus halt so krasse Sachen macht. Und man darf natürlich nicht so von der Hand weisen, dass für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten es immer noch die Zeit ist, wo man halt auf den Messias wartet und natürlich potenziell besonders erfolgreiche Messiasse dann doch mal eher beäugt werden. So. Jetzt mal nicht nur aus Misstrauen, sondern wenn man natürlich auch sehen möchte, was dahinter steckt, ja, so aus Interesse vielleicht auch mit einer gewissen Selbsteuphorie oder so einer eigenen Euphorie. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch Pharisäer eben hingekommen sind und gesagt haben, ey, voll geil, das ist ja, das könnte ja ein Messias wirklich sein. Der macht ja ziemlich viele tolle Sachen.
Ja.
Und natürlich sind es dann auch so, naja, so engagierte Kollegen, die dann eben Pharisäer sind und Sachen sehr genau nehmen.
Vielleicht sollten wir nochmal an der Stelle uns daran erinnern, wir haben das schon zweimal angesprochen, aber immer mal wieder braucht man das, glaube ich, gerade bei diesem Text, wer eigentlich die Pharisäer sind und warum hier die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die werden ja als zwei Gruppen genannt. Ja, also die gehören irgendwie zusammen, die tauchen häufig zusammen auf, aber sie haben eigene Namen.
Ja, also ne, wir haben ja die Pharisäer einmal und die Pharisäer, das ist diese Glaubensgruppe, die vor allem entstanden ist aus der Rückkehr des Exils der Juden aus Babylon. Und das sind die, die sagen, naja, also wir haben jetzt festgestellt, dass unser Volk irgendwie bestraft wurde mit dem Exil und wir wollen ja irgendwie auch, dass der Messias kommt und unser Volk frei ist. Deswegen nehmen wir es mal diesmal wirklich sehr genau mit den Geboten Gottes. Wir haben ja die Tora, da steht ja im Wesentlichen alles drin und wir nehmen an ganz stark, dass der Messias kommt, wenn wir vor Gott würdig sind, heilig genug sind. Und das können wir nur sein, wenn wir die Gebote halten. Genau. Also was die Pharisäer machen, speziell ist sich mit diesen Geboten auseinanderzusetzen, die wir zum Beispiel eben sehen können in ja, den 5 Büchern Mose.
In der Tora, genau.
In Tora, genau. Das ist so mehr oder weniger das Gleiche. Und die machen es sich quasi zur Aufgabe, diese Gebote zu halten. Das sind so eine richtigen Menschen, die es sehr, sehr ernst meinen mit Gott und sehr hinterher sind, mit ihrem persönlichen Lebensstil das umzusetzen und anderen eben auch zu zeigen, wie es geht. So.
Eine Idee ist, wenn ganz Israel es nur einmal hinkriegen würde, dass alle den Schabbat halten, dann kommt der Messias.
Ja, muss frustrierend sein.
Wäre doch eigentlich so einfach. Offenbart. Aber die Pharisäer, das sind ja nicht ausgebildete Experten. Ja. So, das sind ja keine Schriftgelehrten. Ne? Also es sind nicht die Leute, die in der Synagoge die Texte lesen und die auslegen, sondern es sind Laien. Es sind
ganz besonders fromme Eiferer, würde ich sagen.
Ja, gut, aber es sind ja in gewisser Weise normale Menschen. Ne? Also das Phänomen, mit dem man das heute vielleicht vergleichen könnte im Christentum, wäre der Pietismus. Ja, also eine Glaubensbewegung, die sagt, zurück zu den Wurzeln, wir wollen lebendig an Jesus glauben, beziehungsweise wir wollen lebendig die Tora ausfüllen, wir wollen, dass das, was da steht, Wirklichkeit wird. Ja, wir wollen es nicht nur als eine wichtige Lehre und Orientierungspunkt, sondern wir wollen, dass es Wirklichkeit wird. Und wir wollen, dass Gott die Gerechtigkeit bringt, die er damit verheißen hat, wenn wir all diese Gebote halten, ja, dass es dann Wirklichkeit wird, dass hier das Reich Gottes anbricht.
Ja.
Ne? Also das sind Leute, die meinen ihren Glauben sehr ernst und das sind aber Leute, die haben die verschiedensten Jobs. Ja? Also die sind keine Profi-Religiösen oder so, das ist kein Klerus, sondern das sind Leute, die privat in ihrem Glauben vorankommen wollen. Was erstmal sehr positiv ist.
Genau, man muss ja auch, wenn du das schon mit den Pietisten so vergleichst.
Pietisten.
Ja. Wo kommen sie her, die Pietisten? Ja. Aus dem Schwabenland. So. Und wo kommt das Geld her? Aus dem Schwabenland.
Aus dem Ländle.
Ja. Und was wählt man im Schwabenland? Schwarz. Grün. Schwarz? Naja, ihr wisst grün. Schon. Also alles, was gut ist.
Oder auch nicht. Argumentation
zerbricht elendig. Ja. Umso länger man argumentiert, umso. Aber ist ja unter Trump auch nicht so wichtig. Man muss einfach immer nur weiterreden, so wie ich jetzt.
Gut.
Und dann ist schon alles cool. Ja. Nee, aber was ich sagen will ist, der Pietismus, da wo er quasi herkommt, zeigt ja dann auch so ein bisschen eben ja Früchte. Ja? Die Menschen haben einen Wohlstand sich erwirtschaftet. Die haben damit auch kulturelle Stabilität, weil quasi Familien nicht zerbrechen unter Notlagen etc. Kann man also sagen, dass es einen Segen gibt.
Genau. Und dann sind da noch die Schriftgelehrten dabei, also quasi die Tora-Experten, die auslegen. Auch ganz interessant, ja, wenn Jesus in der Bergpredigt, in Matthäus 5, bringt er so Sprüche, wo er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, und dann kommt was aus dem Alten Testament, ich aber sage euch, und dann kommt so eine radikale Forderung. Ganz spannend ist mir heute klar geworden, wenn er sagt, ihr habt gehört, ja, dann meint er nicht, was da steht in der Tora, sondern er meint, was sie gehört haben in der Synagoge, ja. Ihr habt die Auslegung gehört. Und Jesus widerspricht nicht der Tora. Jesus versucht nicht, die Bibel umzudeuten, das Alte Testament, sondern Jesus widerspricht der Auslegung und ist in der Auslegung auf einer anderen Linie als die Schriftgelehrten. Aber damit steht er in gewisser Weise auf einer Ebene mit den Schriftgelehrten. Ja, er diskutiert mit denen und offensichtlich nehmen sie ihn ernst. Und deswegen kommen auch einige von denen extra von Jerusalem angereist. Aus der Hauptstadt.
Ja, man kann sich das quasi so ein bisschen vorstellen wie eine Dienstreise, die da jetzt angehen. Weil er halt so eine wichtige Typ ist und da muss man jetzt mal hinreisen und dann haben sie quasi von ihrer
Konferenz.
Genau, Konferenz haben sie von ihrer Synagoge bezahlt bekommen und jetzt reisen die halt an.
Aber es sind auch Schriftgelehrte aus der Hauptstadt, ne? Jerusalem ist ja der Ort, wo zu dem Zeitpunkt der Tempel noch steht, wo also der Religionsbetrieb im Zentrum ist und wo halt auch die renommiertesten Schriftgelehrten, die besten Ausleger der Schrift sind und von denen kommen einige jetzt zu Jesus. Also sie geben Jesus einen gewissen Wert, sie haben Interesse, wer weiß, welches Interesse sie genau haben. Erstmal denkt man ja bei Pharisäer und Schriftgelehrten ganz schnell dieses dumme, schon wieder die Bösen, ja? Aber ich glaube, wenn wir Leute sind, die es mit dem Glauben ernst meinen wollen oder uns zumindest dazu herausfordern lassen wollen, dann haben wir mehr Ähnlichkeit mit den Pharisäern, als uns lieb ist. Und wenn wir ordentlich die Bibel auslegen wollen, dann haben wir auch mehr Ähnlichkeit mit den Schriftgelehrten, als uns lieb ist.
Man, da hast du ja mal gerade jetzt schon mal eine Keule rausgehauen, da habe ich auch noch eine Keule raus, ja.
Na gut.
Das ist also so, müsst ihr euch so vorstellen, das ist als wenn also die Hamburger, die Pharisäer und die Schriftgelehrten aus Berlin jetzt kommen, ja, und nach...
Du hältst dich für gelehrt. Du Arsch.
Ja.
Nein, Gott. Und ich danke dir für dieses demütigende Wort.
Genau, sich treffen, um dann mit Jesus zu reden. Offenbart.
Also, Sie sind jetzt gekommen und Sie sind jetzt erstmal weder in Frieden noch in böser Absicht gekommen, dazu steht nichts, sondern hier steht nur, Sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen das Brot aßen. Ja, hier steht nicht, Sie legten sich auf die Lauer, um das herauszufinden. Gibt es andere Stellen, im Matthäus-Evangelium besonders, wo das so herauskommt, sondern erstmal sehen Sie es einfach nur.
Ja, beschreiben wir mal die Szene, Lukas. Also, um sich das besser vorzustellen, ich finde es ja immer wichtig, weil das ist so abstrakt. Ja,
lass uns das vorstellen.
Also, nehmen wir mal an, ja, ist jetzt einfach eine pure Annahme, die liegen zu Tisch oder wollen sich jetzt zu Tisch legen in irgendeinem Haus von einem Wirt, ja, der so mitkriegt, Jesus ist da und die Pharisäer sind da und Schriftgelehrte sind da.
Was meinst du damit Wirt?
Ah, also eine Person, die einen großen Raum besitzt.
Also mit anderen Worten, das ist bei Leuten privat zu Hause, ne? Weil Gaststätten gibt's zu der Zeit, das sind Bordelle. Ja. Aber wenn man irgendwo hinkommt, kommt man zu Leuten, die einen persönlich einladen.
So, und nehmen wir das mal einfach so an, dass das so ist. Ja, wir haben einen Raum und das ist irgendwie eine gute Stimmung. Ja, also das ist auch nichts passiert, großartig. Jesus ist da auch und die Jünger kommen durch die Tür und die Pharisäer kommen durch die Tür und alle gehen so rein. Und wie es halt dann eben so Brauch ist, erstmal die Füße zu waschen, wenn man den Raum betritt, geht noch alles klar, offensichtlich wird das hier nicht erwähnt. Und dann geht es ja darum, dass sie sich zum Essen treffen, ja, um zu reden und so weiter. Und was die Jünger halt machen, ist sofort ihre Wurstfinger ins Brot zu tunken, ja, und dann ist erstmal der Fauxpas am Start. Ja, alle waschen sich schön die Hände, stellt man sich vor, vielleicht wie so eine kleine Schüssel rumgeht, ja, und das ist dann auch so ein ganz andächtiger Moment. Alle haben so noch ein Tuch hinterher und alle waschen sich die Hände und wer frisst schon? Die Jünger.
Ja, weißt du, dass sie nicht mal warten, ja? So. Aber ist ja auch verständlich. Guck mal, die Jungs haben wir jetzt
Tage.
Wenn man das mal so alles eins durchlesen will, haben sie jetzt ja tagelang nicht mal die Ruhe gehabt, in Ruhe zu essen, ja? Und immer nur mal so ein Snack zwischendurch. Ich meine, das kennen wir ja auch, ja? Wenn man den ganzen Tag nur mal kurz mal irgendwelche Snacks isst, da wirst du ja nicht satt von, ja? Und am Ende denken die sich endlich, endlich mal was zu fressen, ja. Und dann kommen diese Hannos da und sagen, halt, stopp, das ist aber nicht korrekt, ja. Die musst waschen, die Hände. Okay, entschuldige bitte, Jonathan hätte das letzte Woche besser im Interview gesagt, aber ich versuche ja Schwäbisch zu lernen, ja.
Hättest du den Jonathan vielleicht ein paar Samples aufnehmen lassen für die Folge?
So ist's.
Na, wie dem auch sei, genau, ja. Und dann sind die da so ganz, ganz korrekt, ja. Und ist ja so ein bisschen mittelgeil. Und was macht also Markus, der Autor, da draus?
Das ist das Spannende, ne? Er erklärt dir alles. Also erstmal sagt er mit unrein, das heißt ungewaschene Händen, ja? Aha, unrein heißt jetzt nicht nur irgendwas, sondern es heißt einfach nur ungewaschen, ne? Es ist damit eine religiöse Bedeutung, aber es ist nicht so, dass sie jetzt irgendein Reinheitsgebot verletzt hätten oder so. Sie haben einfach nur noch nicht die Hände.
Übrigens tatsächlich an dieser Stelle sehr spannend. Da wird dann auch so ein bisschen offensichtlich, für wen dieses Buch geschrieben ist. Geht es dann an die Juden, ja, dann müsste man das jetzt so nicht schreiben. Das wäre dann irgendwie klar. Ja. Das ist halt wahrscheinlich eben für die Heiden. So, Markus hat für die Heiden geschrieben und an dieser Stelle muss er mal was erklären, weil es scheinbar nicht klar ist. So. Ist ja auch uns nicht klar. Wie vielen Menschen da draußen ist das jetzt so bewusst, wenn man das mal drüber liest, ne? Und insofern ist es
schon. Also ich sehe schon wieder die Tweets reinkommen, ist mir klar, ist mir klar, ist mir klar.
Ja.
Naja, gut. Aber es gibt immer noch die stumme Masse.
Genau, es gibt die stumme Masse, die überwältigende Mehrheit, die stumm nickt.
Genau. Ja. Also ja, ob jetzt Markus nur für die Heiden schreibt, lasse ich mal dahingestellt, weil es kann natürlich immer sein, dass man etwas für die eine Gruppe erklärt, was der anderen klar ist und dann denkt man sich so als Jude da, ja gut,
kenn
ich.
Und dann tweetet man, weiß ich schon.
Ja. Kennst du? Verstorst?
Ist mir ein bisschen unangenehm, Lukas. Schon sagen. Ist okay.
Offenbart.
Genau. Und erklärt es, ne? So, steht in den Überlieferungen Patschen waschen, ja? Und dann steht da halt nicht nur drin Patschen waschen, sondern alles waschen. Und das ist ja den Schriftgelehrten Wesentlichen wichtig. So, und dann machen ja im Wesentlichen muss man sich, also da fällt ja schon mal was Interessantes auf, ja?
Ja.
Das ist ja für einen Menschen des 21. Jahrhunderts, der so ein paar Sachen wie Hygiene kennt, das ist ja auch richtig geil. Für mich ist es ja auch immer so gewesen, als ich dann auch das erste Mal die Bibel gelesen habe, oh Mensch, die haben ja richtig Hygiene gekannt in der Antike vor Jesus. Da ist ja, das ist ja richtig geil. Da stehst du ja da und denkst dir, wenn das also das Gebot Gottes ist, alles sauber machen, ist ja nicht dumm.
Nö.
Sondern was ist dann eigentlich dumm?
Da weiß ich gar nicht. Da sind wir noch gar nicht. So, da sind wir noch nicht.
Ich bin schon wieder.
Ob das dumm ist, müssen wir erst nochmal diskutieren. Aber ich würde es noch einmal nachvollziehen. Ja? Also erstmal sagt Markus, Die Jünger haben mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen das Brot gegessen. Okay, das ist das Problem. Konkrete Situation. Jetzt zoomt die Kamera sozusagen raus und macht so eine allgemeine Dokumentation draus. Ja, so eine kleine Erklärung. Die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben. Ja, kleine Handvoll. Und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Also warum machen sie das?
Weil wir es schon immer so gemacht haben.
Das wäre die negative Erklärung. Wenn man es positiv sagen will, gibt es im Judentum viele kleine Rituale, die klar machen, dass man in einer Verbindung steht, in einer langen Tradition, dass man zum Volk Gottes dazugehört. Und das hat ja auch einen Wert. Also es ist ja auch positiv. Man muss Tradition ja nicht nur irgendwie für dumm halten, weil man es schon immer gemacht hat, sondern man kann ja auch an der Stelle wertschätzen, dass sie sich damit, wenn sie es bewusst machen, sich klar machen, dass sie zu einer langen Tradition gehören und dass sie in dieser Tradition auch ihre Identität haben. Und das verbindet jetzt erstmal Pharisäer und alle Juden, sagt Markus. Also das ist erstmal etwas, was alle machen.
Und an dieser Stelle muss ich halt sagen, Lukas, ist es halt genau dieses Ding. Klar, sie sind in einer langen Tradition, ne? Aber wirkt auf mich halt der Argumentation der Tradition wegen auch so ein bisschen suspekt. Ja? Wenn ich mich quasi so ein bisschen auf unsere Reformationsfolge beziehen würde, würde ich halt sagen, ja schön, Tradition, lange Tradition, wir machen alle dasselbe und freuen uns dann, dass wir gleichzeitig irgendwie Amen sagen um 11 Uhr. Aber das ist doch scheiße. Tradition, what the fuck, ja? Wenn es um der Tradition willen passiert.
Nein, ich habe gesagt, dass es um der Identität willen passiert.
Ja, Identität willen, Tradition.
Ja, mir geht's auch nicht darum, das zu verteidigen, sondern das eine ist ja, dass man das doof finden kann. Das andere ist ja zu verstehen, warum Leute das gut finden. Ja, das finde ich, kann man schon nebeneinander stellen, weil einfach nur etwas doof zu finden, hilft ja noch nicht weiter, wenn man miteinander kommunizieren will. Kann man ja erstmal annehmen, okay, die Leute erinnern sich dadurch an ihre Identität. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es auch cool ist, wenn man zum Beispiel in der Familie bestimmte Rituale hat, wie zum Beispiel das Weihnachtsritual oder sowas. Gibt's ja nicht in jeder Familie, aber bei manchen wird dann zu einer bestimmten Zeit ein Glöckchen klingeln lassen. Oder was hast du letztens erzählt? Die Bockwurst oder was?
Mit Kartoffelsalat?
Bockwurst. Den besten Kartoffelsalat der Welt.
Das ist eine Wiener, Junge. Barbar oder was?
Gut, Bocki. Ja, bei uns gibt's eher Bockwurst. Oh,
aber gut. Gegen die Bocki, ist toll.
Weißt du, so ein Ritual und dann, keine Ahnung, klingt das Glöckchen und die Tür geht auf und man feiert Weihnachten oder so. Oder man isst einen Kartoffelsalat. Das gibt doch ein Gefühl von Zuhause sein, ja? Das ist die positive Seite der Tradition, dass man sich zu Hause fühlt. Das Problem ist da, wo Tradition dazu führt, dass man sich nicht nur zu Hause fühlt, sondern auch dafür sorgt, dass kein anderer sich dort zu Hause fühlen kann.
Also dass sozusagen damit ein so gesellschaftlicher Druck entsteht.
Genau, also weißt du, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, weiß nicht, wann fühle ich mich bei Gott zu Hause, ja? Es kann im Abendmahl sein, es können bestimmte Gebetsmomente sein, vor allem wenn ich in der Bibel lese und irgendwie entdecke, Mensch, diese Wahrheit, so wie Gott ist, das habe ich schon mal erlebt, gespürt, gehört, geradezu gesehen und jetzt spüre ich das auch einmal wieder so intensiv, sehe das wieder so intensiv, höre wieder so intensiv, diese Wahrheit, die mich einfach begeistert, so wie Gott ist, seine Liebe, seine Art mit uns umzugehen und ich stelle mir vor, wenn es eines Tages an dieses Ende geht und wir tatsächlich in diesen Himmel kommen sollten, ja, dann stelle ich mir vor, dass es ein riesiges Nachhausekommen-Gefühl ist und dieses Gefühl, das, was ich damals schon gesehen habe, gespürt habe, erlebt habe, gehört habe, gelesen habe, das ist damals nicht nur eine Einbildung gewesen, sondern das war ein Vorgeschmack. Das war ein Vorgeschmack auf das, was jetzt Wirklichkeit wird. Und auch das ist in gewisser Weise ja Tradition. Aber es ist doch eine Tradition letztlich, also das ist die Weitergabe der Botschaft des Evangeliums. Unser Evangelium ist auch eine Tradition. Die Frage ist nur, ob wir irgendwann halt starr werden in der Art, wie wir es machen. Und dann irgendwann dafür sorgen, dass kein anderer damit reinkommen kann. Und wenn du jetzt sagst hier, also naja, wer dir jetzt sich die Hände nicht wäscht, kann zum Volk Israel nicht dazugehören, dann ist die Tradition ein Killer. Ja? Aber wenn die Tradition alle gemeinsam dran erinnert, dass sie dazugehören, dann ist sie was Gutes, was Integrierendes.
Ja, du hast das ja recht. Es ist immer wieder gut, dass du mich da ein bisschen in diesen
ich ergänze dich ja
Traditions-Hate rausholst. Also wenn ich das Wort Tradition höre, da muss ich ja auch zugeben, da habe ich leider, werfe ich dann immer mein scharfes Messer weg und hole die Kettensäge raus. Das ist mir dann irgendwie so ein bisschen grob.
Ja, genau.
Das ist mein Problem. Ich kann Tradition nicht so richtig leiden. Ja, das ist traditionell bei mir quasi ein Problem.
Digga, du hast so viel Selbsterkenntnis. Ja. Boah, du bist so
horny, ey. Ich leuchte richtig. Guck mal, die Lampe. Ich hab den Käfer runtergeworfen. Ich hab hier einen Mariechenkäfer hier drin in der Bude und jetzt ist er runtergefallen, liegt auf dem Rücken. Warte mal. Ja, jetzt läuft er wieder. Gut, Käfer ist klar.
Offenbart.
Was wollte ich sagen? Nee, du hast ja recht. ist geil, aber ich habe halt so ein bisschen mein liebes Problem damit, meine liebe Mühe, weil ich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung selten in der Tradition aufgewachsen bin, die ich bis heute hab. Bin eigentlich relativ traditionslos, die große Tradition, quasi, wenn man sagt, ne, man macht was mit der Familie zusammen, die haben wir quasi, meine Familie und ich, haben wir erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt. Also neu integriert, ja. Und das dann nicht explizit Tradition so. Und deswegen, wenn du von Tradition sprichst, dann kannst du mir von böhmischen Dörfern erzählen. Ja, da ich richtig Probleme.
Okay, also vor dem Essen Hände waschen, ja, ist quasi hier so die Zusammenfassung. Ja. Im Sitzen pinkeln könnte man vielleicht noch hinzufügen, steht hier allerdings nicht. Es geht ja noch weiter, der Satz, den wir gerade hatten hier, ne? Sie waschen sich die Hände und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Das ist das, was alle Pharisäer und Juden machen. Das ist keine Besonderheit der Pietisten quasi. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben. Ne? Also das ist nochmal eine andere Formulierung, die irgendwie ausdrückt, es gibt noch andere Dinge, die nicht aus der Überlieferung der Ältesten kommen, ja, also wohl nicht aus der Tora, die sie aber inzwischen sich angeeignet haben, auch zu tun. Wie zum Beispiel Becher und Krüge und Kessel und Bänke
ja,
zu waschen.
Und das ist tatsächlich ja einer dieser Fälle, von denen wir mal schon mal gesprochen haben. Und zwar, dass die Pharisäer sagen, ja, also wenn man jetzt sowas macht, ja, wir haben so ein Gebot, Hände waschen. Warum? Ja, also die stellen sich ja schon die Frage, was hat das für einen tiefen Zweck? Ja. Ja, es geht so um die Reinheit. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, es geht um symbolische Reinheit, wahrscheinlich aber auch um tatsächlich hygienische Reinheit.
Ja, beides, genau. Ne? Es ist beides. So unrein heißt ungewaschen und ist gleichzeitig nicht mit Gott vereinbar.
Genau, und damit, dann haben die Pharisäer quasi eine Sicherheitszone um ihre Regeln drum gebaut. Da ist dann das Problem, dass sie halt sagen, du musst halt alles sauber machen, damit du dir dann nachher nicht versehentlich wieder mit schmutzigen Händen das Essen zuführst.
Genau.
Quasi der Sicherheitszaun Gottes, ja, hat einen Sicherheitszaun der Menschen bekommen.
Ja, aber guck mal, das kann ich ganz gut verstehen. Ja, meine Frau war letztens krank und dann hat sie sich immer die Hände desinfiziert nach der Badbenutzung und ich habe mir das auch angewöhnt, ja. Aber irgendwie habe ich mir den Eindruck gehabt, Moment mal, aber bevor sie sich die Hände desinfiziert hat, hat sie ja auch noch andere Sachen angefasst. Und weißt du, dann kommst du ganz schnell dahin, dass du denkst, das musst du hier alles putzen. Musst du alles einsprühen mit. Und
plötzlich geht man mit einem Kercher durch die Wohnung, ja.
Genau. Genau. Auf einmal hat man diesen Kercher in der Hand und man weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber jetzt ist das Einzige, was zählt, spritzen, spritzen, spritzen. Okay. Ja. Weißt du nicht, ich weiß nicht, woher das jetzt kam, aber
genau.
Also ich hab keinen Putzfimmel entwickelt, ja, aber ich kann das schon verstehen, dass man denkt, naja, eigentlich, ganz ehrlich, einmal die Hände waschen, einmal ist keinmal und dazwischen berührst du noch so viele Sachen. Also vielleicht sollte man ein bisschen gründlicher reinigen.
Also das kenne ich ja auch so ein bisschen jetzt von meiner Arbeit. Ich arbeite ja in der Obdachlosenhilfe und wenn ich jetzt quasi sehr viel Kontakt mit Gästen hatte, dann habe ich ja quasi meine Kleidung so und ziehe mich dann zu Hause ja erst um. Ich entblätter mich dann gehe ich duschen nach einem harten Arbeitstag. Und was ist das Erste, was ich mache?
Warum solche metaphernreiche Sprache, Simon? Das ist eklig. Ich muss mir vorstellen, wie du dich entblätterst.
Bitte. Ja, so wie Adam, ne? Der hat ja auch sein Blatt, der hat sich entblättert.
Das Feigenblatt beiseite geschoben, ja.
Also, wenn ich sage, das ist, nach der Dusche ist das Erste, was ich mache, meine Wäsche nehmen und den Wäschekorb zu flacken.
Ja. Gleich wieder angefasst. Ja,
gleich wieder angefasst, ne? Ist eigentlich ein bisschen stupid, wenn ich jetzt richtig machen würde. Gleich danach nochmal die Hände waschen, dann den Wasserhahn, den Knauf waschen. Und danach direkt wieder den Schwamm waschen und mich selber nochmal. Und dann kann man es vielleicht minimieren. Ja? Kann ewig so weitergehen. Ja. Dann kommt der Kercher, da hat man noch eine Chance.
Gut, also es würde mich jetzt mal interessieren, wie das unsere medizinisch vorgeprägten Hörerinnen und Hörer so machen. Wie geht ihr damit um?
Einmal Handschuhe.
Ja. Okay, die Frage, die daraus dann resultiert, die Pharisäer und Schriftgelehrten fragen jetzt, wenn alle Juden und wenn wir uns so verhalten, ja, und wir sogar noch mal extra Krüge und Kessel und Bänke zusätzlich waschen, warum wandeln deine, Jesus, deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Also, die Leute legen Jesus jetzt nicht und seinen Jüngern auf, diese Regel alles zu halten, also auch Krüge und Kessel und Bänke zu waschen und was auch immer zu machen, sondern sie fragen nur, warum haltet ihr eigentlich nicht die Gebote aus der Überlieferung der Ältesten? Und ich würde jetzt einfach mal da reinlesen, dass damit die Tora gemeint ist, die 5 Bücher Mose. Ja, also das ist die einfache Frage. Sie erwarten von denen gar nicht, dass sie sich an die krassen Extra-Regeln halten, sondern nur an die Grundlegenden.
Mhm.
Ja, das heißt, die Frage ist nicht dumm, sondern eigentlich, ne, ihr seid doch Juden, warum haltet ihr euch nicht dran, wenn das alle Juden machen, wie Markus in Vers 3 gesagt hat?
Genau, sind sie denn keine Juden vielleicht?
Tja, schade, Jesus war leider kein Christ. Jesus ist nie zum Christentum konvertiert. Ja. Und auch seine Jünger,
auch schwer. Nicht. Ja, schwer. Kann man so nicht sagen. Ja.
Aber Jesus wurde doch getauft.
Echt? Ja, stimmt.
Aber nicht auf den Namen Christi. Ja.
Es ist schwierig mit Jesus und den Jüngern. Alles keine Christen, Gott auch keiner.
Nee, alles keine Christen. Ganz schwierig. Nein. Gott ist kein Christ.
Gott ist kein Christ.
Aber Jesus ist ein Christus.
Oh. Ja, und ist auch nicht der Begründer des Christentums. Kann man auch mal hier direkt festhalten. Wer hat was anderes behauptet, bitte nochmal ins Bibelstudium. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir sehen uns nächste Woche. Das ist höchste Zeit für unsere Kategorie
Das Ende.
Ich muss jetzt kurz sagen, ich habe letztens unsere Folge gehört, wo wir das erste Mal das eingespielt haben. Und da habe ich mich wirklich erschrocken. So wirklich so. Oh. Weil ist ja so in dem Flow, die reden die Jungs und so. Dann hat es mich wirklich fast vom Stuhl gehauen. Das war so ein bisschen so, Alter.
Offenbart.
Zum Ende dieser Folge danken wir euch allen für eure Unterstützung, dafür, dass ihr uns so fleißig zuhört und immer wieder auch Kommentare schreibt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das auch noch ein bisschen öffentlich macht, wenn ihr also Offenbart weiterempfehlt. Macht das gerne bei iTunes, indem ihr uns 5 Sterne gibt oder auch die Zahl eurer Wahl. Ihr seid daher natürlich ganz frei. Und einen Kommentar dazu schreibt vielleicht sogar. Und wenn ihr uns in euren Lieblings-Podcast-Apps und Verzeichnissen, Podcatchern und was auch immer empfehlt, damit noch mehr Leute Offenbart entdecken. Denn wer weiß schon, für wen der Bart die Zukunft ist.
Wir freuen uns natürlich immer wieder, wie es das schon gesagt hat, wenn ihr kommentiert. Und wir danken euch auch für alle Kommentare, die bereits abgegeben wurden.
Den Quastenflosser zum Beispiel.
Ja, von Alex. Danke für deinen Quastenflosser-Kommentar. Du hast recht, ich habe dieses Tier nicht würdig genug behandelt. Und dass es hässlich ist, ich nehme es zurück, es tut mir leid. An alle Quastenflosser da draußen, ihr seid wunderschön Geschöpfe Gottes. Auch wenn ihr Übergangstiere seid und damit irgendwie der Sündenfall und so, das alles nicht richtig ist. Aber ihr wisst schon.
Okay, du provozierst neue Kommentare und das ist ja genau der Sinn dieser Rubrik. Richtig.
Genau, kommentiert fleißig weiter. Wir lesen alles sehr, sehr gern. Wir freuen uns wirklich über alles, was ihr schreibt. Auch über Kritik, gerade über die, denn die bringt uns voran.
Voranbringen könnt ihr uns auch, indem ihr uns finanziell unterstützt. Wenn ihr Bock habt, einen kleinen Betrag uns zu spenden für die Serverkosten, dann macht das gerne über den PayPal oder den Flatter-Button auf der Seite. Oder wenn ihr Flatter mit dieser neuen Funktion benutzt, indem ihr einfach häufig auf unsere Seite geht und nicht nur uns über den Podcatcher hört.
Ja. Und wenn ihr da sitzt und denkt, es ist schon wieder zu Ende, was mache ich denn jetzt? Fangt einfach von vorne an und ansonsten sehen wir uns ja nächste Woche.
Wir hören uns auf jeden Fall. Bis dahin,
bleibt fertig.